Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge sprechen wir mit Sebastian Köppel. Er ist Chef des Saftherstellers Bäckers Beste und führt das Familienunternehmen in vierter Generation. Er sagt selbst über sich, dass er aus einem konservativen Background kommt und trotzdem gendert er mit einer völligen Natürlichkeit. Wir sprechen auch darüber, warum es zusammenpasst, dass er einerseits Jäger ist und andererseits sich weitgehend vegan ernährt. Und wir sprechen darüber, wie er das Unternehmen saniert hat und warum er Hierarchien für ziemlich überholt hält. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Köppel, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Ja, herzlich willkommen, danke.
Ich freue mich, dass Sie also dabei sind. Sie sind ja Vertreter eines Familienunternehmens, ein ganz, ganz spannendes. Und natürlich auch an Sie die Frage, ich bin schon ganz gespannt, welche drei Gegenstände haben Sie uns denn mitgebracht heute?
Ja, drei Gegenstände, die etwas unterschiedlich daherkommen. Ich greife mal einmal hinter mich. Das ist einmal ein Willkommensbrett in den klassischen Regenbogenfarben, das mein Leben jetzt insofern schon ein bisschen begleitet, weil es nicht nur mein WhatsApp-Profilhintergrund oder Profilbild ist, sondern auch bei uns zu Hause wie auch an der Firma schon draußen am Gebäude dranhängen, auf dem einfach zu jeder der Farben dann steht Welcome all sizes, all colors, all cultures, all sexes etc. Und das auch noch von einem Unternehmen, ist ein Holzbrett, wie gesagt, von einem Unternehmen gebaut wurde, das selber sehr, sehr ökologisch ausgerichtet mit seinen Produkten ist und mir einfach in seiner Aussage sehr viel bedeutet.
Zwei Fragen. Erstens, woher haben Sie dieses Brett? Und zweitens, welchen Wert verbinden Sie damit?
Das Brett habe ich über meinen Bruder, der hatte das schon bei sich an der Hauswand hängen. Und auch wenn wir sonst grundverschieden sind, kommen wir dann doch witzigerweise genau bei diesen Werten wieder zueinander und haben da die Ähnlichkeiten. Und das zeigt mir auch, dass da sehr viel auch im Elternhaus sind und in der Erziehung und im Aufwachsen in der frühen prägenden Phase liegt. Für mich heißt es in erster Linie Wertschätzung. Also das ist eigentlich so der zentrale Wert oder einer von zwei zentralen Werten bei mir persönlich, aber auch bei uns im Unternehmen. Wenn ich da unsere ganze Haltung, Vision, Purpose, wenn man alles zusammennimmt, wäre es bei uns die Wertschätzung für Mensch und Natur. Immer wieder das Ökosoziale als Gesamtsystem, das sich gegenseitig beeinflusst und gegenseitig voneinander abhängt, gedacht. Und da dann eben auch zu sagen, wir sind offen für jeder Mann, jede Frau. Und das ist in der Tat in der Firma sogar noch ein eigenständiger Wert, die Offenheit für das Neue und den oder die andere.
War das schon immer so bei Ihnen in der Firma? Sie sind ja wirklich ein klassisches Familienunternehmen. Wenn ich das richtig gelesen habe, hat Ihre Großmutter das Unternehmen gegründet. Ist das richtig?
Fast richtig. Meine Urgroßmutter war es. Ja, und so gesehen ja wirklich hochmodern von einer Frau damals gegründet. Ja, ich bin da auch nicht so ganz in die Historie mehr reingekommen. Leider natürlich auch zu Zeiten, wo die Männer durch Wehr- und Kriegsdienst und andere Tätigkeiten leider und vielleicht auch Gott sei Dank gar nicht in der Lage waren, also nicht Gott sei Dank vor den Hintergründen, aber dass meine Urgroßmutter dann da den unternehmerischen Mut hatte, den mein Urgroßvater vielleicht gar nicht gehabt hätte und das blockiert hätte. Aber auf jeden Fall hat sie es eben gegründet. Aber dann kamen eben auch zwei Generationen dann auch stärksten, tiefsten Patriarchats. Also das klingt jetzt sehr wertend, aber es ist einfach auch eine Feststellung, dass natürlich damals die Wirtschaft, die handelnden Personen und wir kamen aus einem landwirtschaftlichen Hintergrund, also aus einem bäuerlichen Hintergrund, sehr patriarchalisch Denkstrukturen. So sind dann die nächsten beiden Generationen aufgewachsen oder haben gewirkt. Und ja, bei mir merkt man es schon am Namen. Meine Mutter ist dann eben eine geborene Bäcker und so bin ich dann als Familienquereinsteiger da reingekommen und kann so auch sagen, ich habe es nicht geerbt, sondern ich habe es mir erarbeitet.
Nochmal zurück zu dem Plakat. Das ist ja, das war jetzt eine zweischneidige Antwort. Also einerseits sagen Sie, meine Urgroßmutter war schon die Gründerin. Das spricht ja total, was Sie sagten, einen modernen Diversity-Aspekten. Dann kam aber die Phase des Patriarchats. Das heißt, wann kamen diese diversen, die Wertschätzung für alles, was divers ist, zu Ihnen? Kam das über Ihre Eltern, Großeltern oder ist es was, was ganz aus Ihnen selber rauskam oder aus Ihrem Bruder?
Hm. Der zweite Teil der Antwort, der käme dann mit dem nächsten Wert. Der erste Teil ist in der Tat, das ist das Menschenbild, das wir einfach auch vorgelebt gekriegt haben. Aber da dann ganz klar die engere Familie, unsere Eltern und um es da auch konkreter zu fassen. Und da wird mein Vater, wenn er das jetzt hört, auch eifrig mit dem Kopf nicken. Das kommt sehr stark durch unsere Mutter, die uns halt sehr, sehr früh beigebracht hat und immer wieder vorgelebt hat, dass letztlich alle Menschen gleich sind und es uns nicht zusteht, in irgendeiner Form uns für jemand Besseres zu halten.
Ja, verstehe. Dann lassen Sie uns noch mal bei dem Punkt bleiben. Wie leben Sie das im Unternehmen? Das heißt, ist Ihr Unternehmen, Ihre Belegschaft, sind die besonders diverse? Achten Sie da bei der Auswahl von Bewerbern drauf? Oder wie leben Sie das in der Praxis?
Ja, also erstmal zur Wertschätzung, bevor ich was zu dem Thema dann speziell Diversity sage. Also die Wertschätzung ist ein Thema, das uns jetzt wirklich seit Jahren wirklich beschäftigt, weil aus einem solch historisch Unternehmen, das schwere, schwere Zeiten hinter sich hatte. Also ich habe es wirklich am Rande, am Ende einer wirklich brutalen und schmerzhaften Sanierung übernommen. Ich selber habe auch viele Entlassungen damals durchgeführt. Ist die Wertschätzung nochmal umso wichtiger, um auch wieder Vertrauen aufzubauen. Also da ist zum Beispiel ein Punkt, dass ich selber versprochen habe und dazu bekennen sich auch alle anderen Personen, die hier in der Verantwortung stehen. Und wir haben es auch vor 3 Jahren leider beweisen dürfen und müssen, aber es auch geschafft. Es wird bei uns zum Beispiel keine Entlassungen mehr geben aus Sanierungs-, aus Kostengründen. Also unabhängig, was das Individuum betrifft, wer in irgendeiner Form gegen das Kollektiv arbeitet, wäre noch was anderes. Ganz klar, ist auch eine deutliche Botschaft, aber hier werden nicht Menschen zu Opfern gemacht. Und so versuchen wir auch im anderen, im Umgang miteinander, wie wir mit Konflikten umgehen. Ich sage da jetzt mal das Stichwort gewaltfreie Kommunikation und andere Punkte überhaupt. Die Art, wie wir zusammenarbeiten, wir sind gerade auf der Entwicklung weg von der klassischen Hierarchie hin zu einer Kompetenzhierarchie oder anders gesagt zur kollegialen Selbstführung. Das hat zwar mehrere Hintergründe, warum wir diesen Weg gehen, aber einer ist die Wertschätzung, ganz klar. Und damit kommt natürlich, ich sage einfach natürlich auch eine Diversität dazu. Wir haben erstmal, was die Altersdiversität angeht, unheimlich viele KollegInnen, die weit über 30 Jahre bei uns sind und dementsprechend das Alter auch mit sich bringen. Und sehr, sehr viele Junge in der Produktion, eben durch die eben angesprochenen Sanierungen, die wir damals noch gemacht haben, fehlt sicherlich so ein gewisser Zwischenbau. Und gerade was außerhalb der Produktionsjobs sind, die leider heute noch an manchen Stellen auch körperlich so anstrengend sind, dass sich da eher Männer finden, die das machen. Ist seitdem ich die Firma führe, ich habe es jetzt noch nicht in Zahlen nachgelegt, aber haben wir mehrheitlich gerade in den Verwaltungsjobs und Vertrieb und so weiter mehrheitlich in Summe Frauen eingestellt und dementsprechend auch mit der Historie, mit der Stammbelegschaft da zum Beispiel eine sehr gute Mischung. Da hilft zum Beispiel auch die Selbstführung, weil ich da einfach auch irgendwann frustriert war, weil auf Führungsjobs haben sich wirklich von 10 Bewerbungen für Vertriebsleitung oder kaufmännische Leitung waren 9 Bewerber männlich und dann eine Bewerberin dazu. Und dann muss man nicht viel rechnen, dass wahrscheinlich sich dann auch ein Mann eher durchsetzt bei der Verhältniszahl. So, und diese neue Form der Zusammenarbeit führt eben auch da zu einer stärkeren Diversität. Und was andere Themen angeht, ob sexuelle Neigung oder Orientierung, ob kulturelle, da merke ich jetzt einfach, dass mit jedem Tag, den wir anders auch die Menschen nach draußen behandeln und anders auftreten, sich einfach auch viel diversere Menschen oder Menschen mit viel diversem Hintergrund für uns interessieren und dadurch wir auch eine schöne Mischung kriegen. Das Einzige, wo uns das noch schwerfällt, ist beim Fußballverein, da wird hin und wieder noch diskriminiert. Aber das ist oft.
Sehr gut, aber das klingt, als wären Sie auf der Reise schon relativ weit, wenn der Fußball das drängendste Problem ist.
Ich habe sogar schon mal einen Eintracht Braunschweig-Fan eingestellt, also von daher, und das wäre jetzt für mich mit das Schlimmste. Also das ist natürlich auch nur spaßig gemeint.
Sehr gut. Sie haben jetzt damit angefangen, dass Sie gesagt haben, als Sie früh ins Unternehmen eingestiegen sind, mussten Sie ganz viele Kündigungen vollziehen. Ich stelle mir das vor, so wie Sie gesagt haben, Sie sind ein Mensch, dem Wertschätzung anderer Menschen besonders wichtig ist, als besonders schwierig vor. Ist Ihnen das schwer gefallen oder wie haben Sie das damals empfunden?
Mir ist Wertschätzung, und das ist auch beim nächsten Wert so, mir ist das in alle Richtungen wichtig. Also, dass ich wertschätzend behandelt werde, aber dass ich wertschätzend auch agiere und dass ich auch Wertschätzung erlebe als, ich sag mal, Zeuge, wenn zwei Kolleginnen miteinander zu tun haben, dass auch das wertschätzend vonstatten geht. Ja, ich habe da einen bitteren, bösen Preis für gezahlt. Also, ich glaube, ich habe zum Beispiel dann auch ein Tochterunternehmen als Standort geschlossen, an dem ich selber aber auch mal gearbeitet habe. Wir sind da hingefahren mit mulmigen Gefühlen, dass es da bis zur Ausschreitung geben könnte. Das ist so gesehen sehr gut gelaufen, wenn man das jetzt mal so beurteilen darf, weil die Leute einfach gemerkt haben, dass mir das selber sehr, sehr nahe ging. Also ich habe da sehr mit meinen Tränen gekämpft, aber ohne jetzt mich zum Opfer zu machen, sondern einfach gezeigt, wie nahe mir das ging. Ja, und wenn man dann aber auch als Mensch in die Richtung tickt, dass jemand wie ich sich schwer mit sowas tut, dann mache ich es einerseits, glaube ich, sehr gut, weil ich auch mit einer entsprechenden Bezogenheit mit den Menschen dann umgehe. Aber das ist dann ein persönlicher Preis. Also ich habe das erst Jahre später gemerkt, wie sehr ich selber dadurch mir einen Schutzschirm umgebaut habe. Also dass ich dann irgendwann feststellte, so echt an meine eigenen Gefühle kam ich gar nicht mehr so richtig ran. Also da ist über die Zeit schon etwas abgestorben.
Das finde ich sehr interessant, vor allem, dass Sie ja auch zeigen oder gerade beschrieben haben, dass es wichtig ist, sich dann selbst zu öffnen. Also einen Moment haben Sie es ja gemacht, aber dass Sie auch reflektieren, was das mit Ihnen gemacht hat, finde ich sehr spannend.
Total. Also wir haben auch vor ein paar Wochen nochmal neu für uns erarbeitet, was für uns als Firma so die 5 strategischen Wirkfelder sind. Und da haben wir als eines in der Tat das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also dass diese Firma einen wichtigen Wirkfaktor bei sich oder eine Daseinsberechtigung darin sieht, den Menschen in unserem Umfeld und gerade die hier arbeiten, Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. Und das habe ich bei mir eben gemerkt, wie wichtig das ist, wie toll das ist. Und ich mache jetzt momentan gerade selber, habe eine 3-jährige Coach-Ausbildung angefangen, weil das Thema Reflexion ich für unheimlich wichtig erachte. Man kann auch mal umgekehrt sehen, wir reden immer von Ressourcen, was ich per se schon schlimm finde, aber die wichtigste Ressource Mensch, und zwar uns selber schöpfen wir ja gar nicht aus. Und das meine ich jetzt nicht vor einem Effizienzgesichtspunkt, so viel leisten wie möglich, sondern die eigenen Potenziale gut zu nutzen, sinnvoll zu nutzen. Und da gehört Reflexion ist ganz, ganz wichtig.
Und Sie haben gerade erzählt, Sie sind auf dem Weg, Selbstführung einzuführen. Wie gut klappt das? Wahrscheinlich würden Ihnen jetzt die Vertreter des Patriarchats, also vielleicht auch Ihre Vorfahren, sagen, spinnst, ja, das geht doch nicht, braucht ihr einen Chef.
Ja, da gibt es viele, also bis hin zu, was ihr da macht, ihr fasst euch doch gegenseitig mit Wattebäuschen an. Das kann ich schon mal sagen, das ist es nicht. Im Gegenteil, es fordert viel mehr Energie auch und ja, Konfliktbereitschaft. Konfliktfreude ist da fehl am Platz, aber die Überzeugung hat auch wieder was mit Reflexion zu tun, dass es eben wichtig ist, auch Konflikte, die da sind, auch anzusprechen. Es sind natürlich nicht alle begeistert, zumal ich auch so gesehen einen Fehler gemacht habe. Ich habe zwei Sachen quasi vorgegeben, wo ich sage, da bin ich auch ehrlich, die sind für mich nicht verhandelbar. Und dann macht es auch keinen Sinn, dass wir einen Prozess machen, in dem wir herausfinden, ist die Mehrheit bereit dazu oder nicht. Das war für mich Bedingung. Dann bin ich bereit, alles loszulassen, solange die beiden Sachen erfüllt bleiben. Das eine ist so der Kern unseres Schaffens, also oder der Kernwert der Firma, und da den fasse ich zusammen als Wertschätzung auch wieder, Wertschätzung für Mensch und Natur. Mit welchen Werten das konkret auszulegen ist, das kann das Kollektiv entscheiden, da kann ich mitwirken, aber da bin ich nicht mehr im Driver's Seat. Aber wenn das im Grundsatz unterlaufen wird, würde ich es nicht akzeptieren. Und das Zweite ist eben die Selbstführung. Die ist für mich nicht zu diskutieren, aus verschiedensten Gründen, auf verschiedensten Ebenen oder Perspektiven bin ich da ganz klar, dass ich, und auch in der Aussage, ich würde sogar eher ganz neue Leute dafür suchen, was bei uns nicht notwendig ist, aber ich werde nicht in einer hierarchischen Welt weiterarbeiten. Es gehen dabei natürlich auch Menschen und es muss auch nicht jeder das wollen. Also wenn wir das jetzt anfangen, in der Produktion umzusetzen, die Teams vertragen auch einzelne Personen, die nicht Selbstführung wollen. Aber die Mehrheit muss sich der Aufgabe stellen, sonst wird es nicht funktionieren.
Und diese Einzelnen, die das nicht wollen, werden dann von den anderen geführt oder wie funktioniert das in der Praxis?
Es gibt Stellen und Rollen, da wäre das nicht denkbar. Aber das sind auch die Stellen und Rollen, auf die würden sich Menschen, die geführt werden wollen, auch nicht bewerben. Und dann gibt es natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schichtteam sehe, wenn in der Abfüllung dann vier Kolleginnen zusammenarbeiten, da ist das überhaupt kein Problem, dann eine Rolle zu verteilen, wo einer oder eine die Rolle inne hat, der zum Beispiel der Zeitpläne, der Dienstpläne, eine andere der Führung vor Ort, also zu sagen, du machst jetzt das oder das. Aber da ist ja schon mal ein ganz großer Unterschied. Ob ich selber entscheide, du Kollege, du Kollegin, führst mich bitte, dann geht der Auftrag von mir aus. Und nicht irgendein Vorgesetzter, der sagt, du bist zu doof zum selber denken und deswegen setzen wir dir jetzt jemanden vor die Nase. Es ist eine mündige Entscheidung der Person, sich selber aus der Führung, Selbstführung rauszunehmen und zu entscheiden, ich möchte geführt werden. Das sollte man auch akzeptieren, aber wie gesagt, wenn alle so wären, da wäre dann bei mir der Logikbruch im System.
Wie bei allem ist es wahrscheinlich auch so, dass es da Druckpunkte gibt. Was sind die größten Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der Selbstführung aus Ihrer Sicht?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hat sehr viel mit den Individuen, mit den Persönlichkeiten zu tun. Wie lange sind Sie im Unternehmen? Ist ja schon mal eins. Haben Sie Vorerfahrung? Wir sind ja lange nicht das erste Unternehmen, das das macht, aber wir sind trotzdem Pioniere auf dem Bereich, weil, also mit denen, die es vor uns schon gemacht haben oder jetzt machen, weil in unserem gesellschaftlichen Wissensarchiv ist es noch nicht drin. Also wenn Sie heute in Bus steigen, dann haben Sie gelernt, wie man Bus fährt. Jemand, der nie Bus gefahren ist, sondern nur Auto, der wird Panikzustände kriegen, wenn die Person das erste Mal im Bus sitzt und nicht in das Lenkrad drauf. So haben wir als Gesellschaft, als Kollektiv noch nicht gelernt, was Selbstführung bedeutet, weil sehr viele Strukturen eben noch anders ticken. Dann gibt es auch unterschiedliche Aufgabenfelder. Menschen, die in einer, zum Beispiel im Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung arbeiten, die also immer geradezu hörig an Regeln und Prozessen festhalten müssen, die tun sich einerseits sicherlich leicht, dann Prozesse und Regeln der Selbstführung zu leben, weil gerade wenn man in Holokratie oder so denkt, da sehr viele Regeln auch notwendig sind. Aber die sind trotzdem sehr geprägt von der Art und Weise, wie sie da arbeiten. Und so gibt es also ganz unterschiedliche Bereiche, die sich unterschiedlich leicht und schwer tun. Dann zum Beispiel, früher haben wir es Marketing genannt, wir haben es gerade umbenannt in Kultur und Kommunikation, aber das ist zum Beispiel ein Team, die sind natürlich Projektarbeit gewohnt, die tun sich da sehr leicht. Die tun sich aber deutlich schwerer, in den Konflikt miteinander zu gehen, weil es eher Menschen sind, die Harmonie miteinander wollen. Da ist dann die Gefahr, dass die Harmonie des Teams über dem Ergebnis steht. Und das ist dann auch kontraproduktiv. Also so gesehen tun sich alle in ihrer Individualität leicht und schwer mit der Sache.
Was jetzt fehlt in der Aufzählung, das ist wahrscheinlich das, was jetzt die Vertreter der klassischen Ökonomie als erstes fragen würden. Ja, aber der Umsatz, ist der eingebrochen? Wenn alle nur noch mit sich selber debattieren oder was ich. Scheint ja nicht der Fall zu sein.
Nee, der Umsatz ist sogar in den letzten Jahren stark gestiegen, was insofern eine tolle Leistung ist, weil wir vorher im Sinkflug waren und dann ist es ja nochmal schwerer, das aufzuhalten. Ob das jetzt schon mit der Selbstführung zu tun hat, würde ich eher bezweifeln, dass der Effekt müsste dann eher noch kommen. Da geht es auch nicht unbedingt um Umsatz. Die Gefahr ist vollkommen richtig, wenn wir anfangen, uns nur noch mit uns selber zu beschäftigen, dann ist das so. Aber wir führen es schrittweise ein. Also momentan sind 3 von 7 Bereichen umgestellt und der 4. ist in der Vorbereitung. Ein 5. hat quasi eine Führungsperson nur noch interimsweise als disziplinarische vorgesetzt und wir fangen jetzt an, gemeinsam auch globalere Regeln, wie wir zum Beispiel Entscheidungen treffen, weil dann ja vieles im Konsultationsentscheid zum Beispiel erfolgt und nicht mehr durch eine vorgesetzte Person. Gibt es dann, wie gehen wir mit Konflikten um und so weiter, gemeinsam gewaltfreie Kommunikation zu lernen. Da kommen wir also schrittweise dahin und deswegen die Leistungsfähigkeit hat sich in keinster Weise minimiert. Ich hoffe sogar in manchen Bereichen, nämlich gerade in der Produktion, auf deutliche Leistungssteigerungen, aber nicht aus diesem Effizienzgedanken, wir wollen die Leute mehr ausbeuten, sondern weil die Menschen wieder mehr Bezug dafür kriegen, warum sie es überhaupt machen. Sie machen es nicht für irgendeine blöde Kennzahl, sondern sie sehen einen größeren Sinn in dem, was sie da tun.
Ja, sehr spannend. Wie viele MitarbeiterInnen haben Sie denn im Moment?
Ich habe jetzt kurz gezögert. Also wir versuchen wirklich auch da Thema Wertschätzung von Begriffen wegzukommen wie Mitarbeitende oder MitarbeiterInnen, weil das Wort selber klingt zwar schön, sie arbeiten mit, aber es ist ja immer auch schon wieder so der Blick von oben nach unten. Deswegen sagen wir dann eben KollegInnen, aber wir sind so knapp 150 jetzt. Also als ich übernommen habe, waren wir knapp über 90 und sind eben im Umsatz aber auch da stark gewachsen. Und für so einen Weg brauchen wir aber auch viele Menschen, weil dazu gehört ja auch, dass Fakten nicht mehr ignoriert werden. Eine vorgesetzte Person sagt ja schnell mal, das muss jetzt so sein und das kriegt jetzt mal hin und beschäftigt sich nicht damit, ob die es überhaupt schaffen können oder nicht und wundert sich nachher, dass sie es nicht schaffen. Dann wird vielleicht eine Person ausgetauscht und man wundert sich, dass die neue Person das gleiche Problem ist. Nämlich die Person ist gar nicht das Problem.
Sehr spannend. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist nämlich, dass Sie wunderbar, sehr authentisch und offensichtlich sehr geübt gendern. Sind Sie dafür... Wie wurde das im Unternehmen aufgenommen? Sie sagen ja ganz natürlich KollegInnen.
Ja, das ist ein auch intensiver Veränderungsprozess bei mir selber. Ich komme eigentlich aus ziemlich konservativen Strukturen und alles das, was ich heute in Diskussionen ums Gendern höre, habe ich selber gedacht. Das ist doch die Art, wie ich über Menschen denke und auch sie zugehe und nicht, wie ich sie anspreche. Und das, da habe ich mich einfach mit vielen Betroffenen, also in erster Linie in dem Zuge, dafür müsste man nicht gendern. Ich habe mich erstmal mit vielen Frauen unterhalten, also überhaupt das Feminisieren, dann irgendwann gemerkt, wie aus meiner Sicht wichtig das ist. Und ja, dann sind wir eigentlich schon, um die Spannung mal ein bisschen zu hören, bei meinem zweiten Wert, der mich da sehr prägt, als dann irgendwann die MWD-Debatte kam in den Stellenausschreibungen, war das dann so, dass dann im Internet lasst du dann schon wieder von irgendwelchen verblendeten Idioten männlich weiß deutsch als Abkürzung und wir haben das auch erstmal genommen, das kann doch nicht sein, dass das jetzt so eine Vorschrift ist und fertig, sondern was heißt das eigentlich, warum ist das notwendig, warum eigentlich ein drittes Geschlecht, wie viele Menschen gibt es da, was sind die Hintergründe, was ist die Lebensrealität und das ist eben das Entscheidende und das ist wieder die Wertschätzung. Die Lebensrealität der Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen, wenn wir eben sie nicht ansprechen. Und da ist mir mindestens schon mal die Feminisierung eine unheimlich wichtige, weil sie eben um die 50% der Gesellschaft betrifft. Und dann aber eben auch gerne das komplette Gendern. Das ist im Unternehmen sehr unterschiedlich aufgenommen worden, wie bei mir selber. Erstmal viel Widerstand, um dann umso überzeugter es zu machen. Aber wir zwingen eben auch keinen. Wir versuchen mitzunehmen. Es gibt ja auch ein paar einfache Geschichten oder Übungen, wo Menschen sehr schnell merken, wie sehr prägnant und prägend die Sprache ist. Und dann geht es ja als Erstes schon mal darum, einfach Verständnis zu erwirken. Also wir sind in einem kleineren Kreis sehr geübt mittlerweile, aber in dem größeren Kreis wird es zumindest akzeptiert und wir gehen da schrittweise vorwärts. Ja, bei mir ist jetzt langsam schon ein bisschen Übung und ich muss auch sagen, wenn jemand nicht gendert, fällt es mir auch mittlerweile störend auf, aber das ist mein Problem.
Ich finde das sehr spannend. So, jetzt haben wir ganz lange über den ersten Punkt gesprochen, weil das so spannend war. Jetzt bin ich aber trotzdem gespannt, was Sie als zweiten Gegenstand dabei haben.
Ich muss einmal nach hinten greifen. Ich habe jetzt einfach ein paar Bücher rausgegriffen.
Ganze Stapel.
Die stehen für mich nämlich in Summe für den Punkt Mündigkeit. Und das ist das, was ich eben auch meinte. Aus meiner eigenen Biografie bin ich unheimlich geprägt, dass ich mündig behandelt werden will. Ich hasse es, entmündigt zu werden. Das ist wahrscheinlich für einen Unternehmer auch noch eine relativ normale Eigenschaft, die man mit der Zeit auch entwickelt. Ich hasse es aber auch, Menschen als unmündige Menschen zu behandeln. Da kam ich dann zur Selbstführung. Und ich habe auch gemerkt, wie sehr es mich selber triggert. Da werde ich insofern nachsichtiger, dass ich lerne zu akzeptieren, dass Menschen sind, wie sie sind und das Recht auch dazu haben. Aber es hat mich schon immer sehr getriggert, wenn auch Menschen sich unmündig verhielten.
Jetzt müssen Sie uns da einmal kurz durch die Bücher schauen lassen. Eins habe ich erkannt, das war Factfulness. Das war aber auch einfach. Aber vielleicht geht es jetzt doch mal gern. Es waren vier, gell? Wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja, die vier habe ich jetzt mal gegriffen. Da hätte ich auch noch zwei, drei andere. Factfulness ist in der Tat ein Buch, habe ich gerade letzte Woche nochmal verschenkt, weil es mir nochmal den Blick eröffnet hat, dass wir oftmals ganz schöne Meinungen vor uns hertragen, wie die Welt ist, gerade auch wie negativ und schlecht die Welt ist, wenn man sich dann mal mit beschäftigt, wie wirklich die Zahlen sind und sie hinterfragt, dann doch auf ganz andere Aussagen kommt. Das Buch war aber für mich auch ein wichtiges, um zu erkennen, wie wichtig das Problem des Klimawandels ist, weil da erinnere ich mich noch gut dran, dass es eigentlich überall sagte, die Welt ist eigentlich besser, als wir glauben. Nur ein Problem ist wirklich so schlimm, wie es sich andeutet, und das ist der Klimawandel. Und das Buch ist ja auch schon ein paar Jahre alt, also faszinierendes Buch. Ja, dann eins, das wird jeder erwarten und jede, die das Thema Selbstführung kennen, von Frederic Laloux, Reinventing Organizations. Das ist halt für viele ja die Bibel zur Selbstführung oder auch für mich das inspirierende Werk, das einfach, wo er sich ja angeguckt hat, basierend auf Arbeiten von Claire Graves zu verschiedenen Weltanschauungen, die wir Menschen so in unserer Historie als Individuen und als Gesellschaften entwickeln, wie da auch die passenden Unternehmen aussehen. Und da wir heute Entwicklungsstufen haben, die es vor 100 Jahren noch nicht gab, wo sind die Unternehmen, die so aussehen? Und das Faszinierende da ist ja, er hat ja schon Best Practices gefunden. Er redet ja nicht von einer Theorie. Er hat die Praxis sich angesehen und daraus eine Theorie abgeleitet. Und die basiert ja auf drei Säulen der Selbstführung, der Ganzheit und des evolutionären Sinns. Und wenn wir die Ganzheit sehen, das ist nichts anderes als Wertschätzung. Also von daher passt das für mich auch sehr gut. Das dritte Buch ist für mich eigentlich vorgelagert zu Reinventing Organizations, nämlich diese Grundidee dieser verschiedensten Entwicklungsphasen, die wir als Gesellschaften und Menschen durchmachen, geht auf die Arbeit von Claire Graves zurück, und seine Schüler Beck und Cohen haben Spiral Dynamics entwickelt. Und da habe ich einfach auch...
Das ist aber auch, ganz schön dick, oder?
Das, ja, ich hab's mit Faszination gelesen. Und es gibt auf der Rückseite so ein schönes, einfaches Zitat von ihm. Ein Mensch hat das Recht, der zu sein, der er ist. Und das hat mir nochmal einen Blick geöffnet für den Kontext von Menschen, wo jede Person ihren eigenen Kontext hat. Und ich kann nicht erwarten, dass eine Person, die 30 Jahre lang sich jeden Tag motiviert, in der Schichtarbeit mehr oder weniger die gleichen Dinge zu verrichten, von der kann ich nicht gleichzeitig erwarten, dass sie aber eine Weltanschauung hat, wie meinetwegen ich oder andere sie haben, ohne dass ich das für besser oder schlechter erachte. Also die Idee dahinter ist, je komplexer unsere Probleme sind, umso komplexer ist auch unser Denken. Das heißt ja nicht, dass wir bessere Menschen sind, dass wir nur komplexer denken. Und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz auch zu akzeptieren, warum manche Menschen halt so unheimlich bürokratisch denken. Das ist nicht, weil sie irgendwie manche, also viele Werte, Menschen werten ja, und ich war früher auch extrem wertend dann über Menschen, die einfach anders ticken als ich. Und das hat mir dieses Buch sehr geholfen, das zu überwinden.
Und warum sind Menschen bürokratisch? Gibst du eine gute Erklärung für?
Ja, das kommt ja eher aus dieser, das ist bei Spiral Dynamics, wäre das die sogenannte vierte Phase, also der Konformität, sich einem höheren Ziel irgendwie unterzuordnen und dann aber auch Regeln zu befolgen. Und ich selber habe das als junger Mensch zum Beispiel erlebt. Ich bin mit Begeisterung zur Bundeswehr gegangen. Das war für mich in der Tat wichtig, nicht aus einem übertriebenen Nationalstolz, also nicht aus einem gesunden Patriotismus. Also ich bin nun mal, lebe in diesem Land, das damals hat das Grundgesetz vorgesehen, dass ich einen Wehrdienst abzuleisten hatte, und die, das war eben die Regelnorm, und dann erfülle ich sie auch. Und ich fühlte mich auch gut dadurch, dass ich einer größeren Sache diene. Und in dieser Zeit, wo dieses Denken sich intensiv entwickelt hat, sind Behördenstrukturen, übrigens auch die meisten Kirchen sind davon geprägt, also und die Armeen, also da gilt auch Zugehörigkeit mehr als Fähigkeiten. Jetzt möchte ich nicht einzelnen Personen da auf die Füße treten, aber ja, also bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, einfach besser lesen.
Verstehe. Sehr spannend.
Dann habe ich vielleicht noch das letzte Buch,
ja,
von Frithjof Bergmann, Neue Arbeit, neue Kultur. Die meisten, die über New Work reden, wissen nicht, dass dieser Begriff irgendwo aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts kommt. Ein ganz anderes Gesellschaftsmodell er sich eigentlich auch erdacht hat. Und das fand ich bei Frithjof Bergmann unheimlich spannend, sich einfach damit zu beschäftigen. Was ist das eigentlich? Sind die Konsequenzen auch unserer Lohnarbeitssysteme? Da hängen dann für mich auch so Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter dran. Ja, und dann gibt's halt noch so ein paar Bücher. Der Stoff, aus dem wir sind, kann ich nur empfehlen, ist aktuell ein ganz tolles Buch, oder Unfuck Economy. Also einfach sich mit verschiedenster Literatur zu beschäftigen, um auch andere Sichtweisen reinzuholen und zuzulassen, dass man sich selber vielleicht auch verändern könnte dabei.
Jetzt in die Praxis umgesetzt, heißt es, dass Sie Ihren Mitarbeitern zu Weihnachten nicht Nikolaus aus Schokolade schenken, sondern ein Buch? Oder wie wird das umgesetzt?
Nee, also erstmal zu Weihnachten schenke ich sowieso nichts für das Unternehmen, sondern wir haben es letztes Jahr angefangen, dass VertreterInnen aller Bereiche selber festlegen, was für ein Weihnachtsgeld es gibt. In den Prozess greife ich auch nicht ein, es sei denn, ich werde um eine Meinung gebeten, aber die Entscheidung greife ich nicht mehr ein. Und insofern gibt's höchstens im kleineren Team, da ich noch sehr eng damals mit Marketing zusammenarbeitete, wo ich auch beschenkt wurde, habe ich aber ein anderes Geschenk. In dem Fall schenke ich den Personen ein Jahr CO2-Freiheit, also Kompensation. Aber ich schenke unterdessen sehr, sehr viele Bücher. Also Factfulness habe ich gerade an eine Mitarbeiterin verschenkt, die uns verlässt, weil sie jetzt zu promovieren geht. Spiral Dynamics habe ich letztes Jahr einer Kollegin geschenkt, die uns verlassen hat. Also ja, es macht Spaß, Bücher zu schenken.
Das stimmt. Und sie auch zu lesen. Jetzt bin ich gespannt auf den dritten Gegenstand.
Ja, da habe ich mal einfach wahlweise eine Packung Milchersatz, Hafermilch, genommen. Steht erstmal für das Thema Nachhaltigkeit natürlich. Für mich selber auch für einen Verwandlungsprozess. Ich war immer begeisterter Fleischesser, was ich in der Öffentlichkeit eigentlich nicht erzähle, es sei denn, ich kann es auch erklären, weil heute schon schlecht beleumundet. Ich bin auch seit 8 Jahren passionierter Jäger, also habe das damals gemacht, um überhaupt zu lernen, über die Natur mehr zu lernen als Stadtkind, und ob ich denn überhaupt in der Lage bin, Tiere zu töten, weil mit dem Essen töte ich sie ja, mit meiner Essensentscheidung. Da sehen Sie wahrscheinlich auch wieder diesen Wert Mündigkeit sehr stark durchkommen. Und über das Beschäftigen damit, und töten macht nicht Spaß. Es gehört dazu, und ich mache das auch mit Überzeugung, und die Arbeit an dem Lebensmittel dann liebe ich zum Beispiel, aber mittlerweile ist es das einzige Fleisch- und tierische Produkt, was ich überhaupt noch konsumiere. Also ich versuche weitgehend vegan zu leben, schaffe das wegen der Kinder. Also ich übertreibe es nicht, ich mache es jetzt nicht missionarisch, auch bei mir selber nicht. Also so 60-70% meiner Ernährung dann vegan zu halten. Und so haben wir, und Hafermilch ist für die wenigsten eigentlich ein Genussthema. Also während es Joghurtersatz auf Haferbasis gibt, der mir vom ersten Tag besser angeschmeckt hat, muss man sich da schon durchkämpfen. So, und dann haben wir hier in der Verwaltung irgendwann so eine schöne Kaffee-Vollautomat eingeführt, gesagt, wenn wir das in der Verwaltung machen, wollen wir das auch im Produktionsbereich, auch da die Thema Wertschätzung, nicht so nach dem Motto, ihr kriegt was Schlechteres. Ja, und dann ging die Diskussion los, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir als Unternehmen das den KollegInnen zur Verfügung stellen, dann können wir ja auch entscheiden, was wir vorgeben, was wir anbieten, und haben die Hafermilch genommen. Ja, also es wurde, als Politikum ist es nur
kam
über...
Kam nicht so an?
Nein, überhaupt nicht. Noch intensiver ist die Diskussion, dass wir einen ganz fürchterlichen Würstchenautomat auch noch in der Produktion haben. Ich sage jetzt nicht die Marke dazu, das ist auch egal, weil es jetzt einfach zu uns nicht mehr so passt, aber auch da wieder, wir machen nichts, also den gibt es auch nach wie vor. Da gehen wir wirklich eher über den Weg des Austausches, des Dialoges. Das bringt ja nichts. Das ist wie mit dem Gendern. Wir bauen ja immer mehr Fronten auf, wenn wir es übertreiben. Aber es ist halt ein ganz kleines Beispiel für sehr, sehr viel Bemühungen in der Firma, wie auch privat nachhaltiger und nachhaltig zu leben. Und das war nur das Bild dafür. Da könnte ich allein, was die Firma betrifft, noch 1000 Beispiele geben, wo wir versuchen, wirklich uns sehr, sehr nachhaltig auszurichten.
Das ist ja in der Tat ein Thema, das die ganze Wirtschaft gerade beschäftigt. Nur manche halt mehr und manche eher nur auf der Marketingseite. Ist denn Ihr Eindruck auch, dass da viel in Bewegung gekommen ist und mehr Unternehmen wirklich drüber nachdenken, wie sie sich zum Beispiel CO2-neutral aufstellen? Wie ist da Ihr Blick sozusagen rechts und links in der Unternehmenslandschaft?
Ja, beides. Also wir sind seit diesem Jahr auch Mitglied im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, was früher mal Unternehmensgrün war. Da erlebe ich da und auch an anderen Stellen, dass es natürlich sehr viele engagierte Unternehmen gibt. Also ja, es bewegt sich was, aber gleichzeitig die Gegenthese, es bewegt sich einfach auch viel zu wenig. Wir selber sind seit, wenn wir jetzt nur mal CO2-Neutralität nehmen, es gibt ja 1000 andere Dinge noch. Wir sind seit 2015 zum Beispiel CO2-neutral als Firma. Für die Produkte ließ sich das noch nicht darstellen. Da fehlte noch das Wissen. Aber sobald das möglich war, haben wir es umgesetzt. Wir sind jetzt seit letztem Jahr, ist jedes unserer Produkte CO2-neutral. Jetzt kommen andere Firmen, die wenigstens schon mal als Firma CO2-neutral sind, aber dann auch nur Scope 1 und 2, wo wir das ja auch schon seit 5 Jahren mit Scope 1, 2 und 3 hinkriegen. Das sind übrigens Firmen, die eine wesentlich höhere Kapitalrendite, Umsatzrendite, Gewinn, wie sie es nennen wollen, die haben eigentlich viel mehr Möglichkeiten und tun es nicht. Also dann ist das eine Frage in der Tat einzig und allein des Wollens. Und da passiert mir in Summe noch viel, viel zu wenig. Da ist es nach wie vor, sehen wir uns das Lieferkettengesetz an, wir haben nach wie vor, wie ich finde, ein massives Marktversagen, weil die Externalitäten, das, was wir im globalen Süden an ökologischen und auch sozialen Ausbeutungen vornehmen, und nicht nur im globalen Süden, letztlich auch fangen wir hier im eigenen Land schon an, das ist alles noch ein Zeichen davon, dass wir aus meiner Sicht ein falsches Wirtschaftsverständnis haben. Und deswegen auch in Summe in der Wirtschaft nach wie vor viel zu wenig passiert, aber es ist auch nicht mehr aufzuhalten. Also die Frage ist nur, die mir Bauchschmerzen macht, schaffen wir es noch? Also reicht das, was da jetzt...
So. Mhm.
Genau.
Ja. Gab es einen Moment in Ihrer Geschichte, so ähnlich wie bei den Entlassungen, über die wir vorher gesprochen haben, wo Sie gesagt haben, das war so der Moment, wo ich begonnen habe, da ganz intensiv drüber nachzudenken?
Also es gab immer mal wieder so Momente. Also der ganze Prozess fing an, in der Tat, passt das wunderbar ja auch zu unserem Thema, dass wir einfach mal damals noch im Führungskreis angefangen haben, uns mit unseren Werten zu beschäftigen. Ich hatte das Glück, dass ich das in einem anderen Kreis an mittlerweile Freunden aus der Branche. Wir waren in einem anderen Verband zusammengewürfelt geworden und hatten gemeinsam die Chance aufzuwachsen. Und da kriegten wir so eine Wertearbeit, erlebten wir. Und dann auch zum eigenen Wofür und so. Und das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, das möchte ich zumindest mit der Führungstruppe mal erarbeiten. Da haben wir dann unsere Wertearbeit, persönlich wie für die Firma. Und dann fing jede Führungskraft an, das auch mit den eigenen Kolleginnen zu erarbeiten. Aber das war dann so die Initialzündung und dann merkten wir ganz schnell, das reicht überhaupt nicht. Und dann kam ja so ein Schritt immer wieder der Radikalisierung, sage ich mal. Also ob es dieses Buch Factfulness ist, das es mir nochmal bestätigt hat, dann kommen auf einmal neue Themen hoch, an die hast du vorher gar nicht so gedacht. Also je intensiver wir uns mit den Themen und den Fakten beschäftigt haben, haben wir auch andere Menschen kennengelernt, ein anderes Netzwerk aufgebaut und dann kommt das immer so in so Schüben. Also es gibt nicht den einen Moment, wo wir sagten, so ab jetzt wollen wir nachhaltig sein. Wir haben seit 30 Jahren, über 30 Jahren, bald 40 Jahren bereiten wir alle unsere Abwässer, unsere industriellen Abwässer auf mit einer eigenen Aufbereitungsanlage. Seit über 10 Jahren Holzhackschnitzer. Also und heute sind wir halt vor ein paar Jahren aus PET ausgestiegen und machen heute mehr im Thema Lieferketten, wo wir uns jetzt unserer Verantwortung mehr stellen wollen. Und wenn es nur die Entscheidung ist, unternehmensweit Ecosia zu nutzen und nicht Google. Ne? Also es gibt ja im Großen wie im Kleinen so viele Möglichkeiten und auch neue Menschen, andere Ausschreibungen, dadurch andere Menschen zu gewinnen, die mitarbeiten und die andere Impulse reinbringen. Also dann verstärkt sich das Ganze auch.
Hm. Vielleicht eine Abschlussfrage, weil wir natürlich viel länger gequatscht haben, als wir sollten. Aber ich fand es sehr spannend. Kriegen Ihre Mitarbeiter jetzt Kuhmilch wieder für den Kaffee oder bleibt es bei der Hafermilch? Wie ist da das ausgegangen? Oder ja, ist das noch offen?
Das ist noch offen. Also
okay.
Sie gehen genau dahin, wo es weh tut, weil ich bin dann natürlich auch wieder in meiner Glaubwürdigkeit vor mir selber, Thema Mündigkeit, Thema Selbstführung. Sobald wir hier wirklich weiter sind in dem Prozess und zwar unternehmensweit auch Entscheide auf der Ebene zu fällen, also diesen Konsultationsentscheid und nicht dieses Emotionale, das passt mir nicht, das will ich jetzt. Also sobald eine Person es wirklich abwägt, und dann sich aber für die Kuhmilch entscheidet und das dann die Mehrheit ist, habe ich null Probleme. Da ist mir der Prozess heiliger als das Ergebnis. Soweit sind wir jetzt noch nicht und deswegen ist es jetzt erstmal in einem Konsultationsentscheid erstmal dazu gekommen, dass wir das mit der Milch ausprobieren. Aber da können Sie zum Beispiel ausprobieren, welche Milch Sie wollen. Also da hätte ich zum Beispiel eine bevorzugte, die es nicht geworden ist. Also das, ja. Aber ich denke nochmal drüber nach.
Herr Köppel, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Prima, mir auch. Ich danke.
Das war die 13. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören. Unser nächster Gast ist die Professorin, Journalistin und Publizistin Miriam Meckel.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.